Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn man wandert oder pilgert auf dem berühmten Jakobsweg in Spanien, dann sind die Nächte besonders schlimm, weil einem da Schnarcher und Quatscher den Schlaf rauben in den Massenunterkünften. Das habe ich gelernt aus einem neuen Buch über den Jakobsweg, und über die Tage habe ich da gelesen, man wird von Blasen an den Füßen gequält. Entweder ist es unterwegs zu heiß oder zu nass im Regen, und die vielen Kilometer Strecke, die können sich unendlich ausdehnen. Natürlich schreibt Tobias Schlegel auch über andere Dinge in seinem neuen Jakobsweg-Buch. Vor allem darüber, wie es ist, mit der eigenen Mutter da 700 Kilometer zu wandern. Und darüber werde ich gleich sprechen mit Tobias Schlegel. Den Radio- und Fernsehmoderator und Reporter und Autor Tobias Schlegel, den kennen Sie vielleicht durch seine frühere Arbeit für das ZDF-Kulturmagazin Aspekte oder durch eine seiner Fernsehreportagen oder durch seine Bücher, sein Notfallsanitäter-Roman Schockraum zum Beispiel. Sein neues Buch, das heißt Leichtes Herz und schwere Beine, mit Mama auf dem Jakobsweg. Und darüber reden wir jetzt, Herr Schlegel. Guten Tag nach Hamburg, grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind 35 Tage lang gelaufen auf dem Jakobsweg. Gut 700 Kilometer Strecke, also ein ordentliches Stück Weg. Das haben Sie erstmal nur Ihrer Mutter zuliebe auf sich genommen, oder?
Genau, das war ihre Idee. Ich hatte erstmal damit nichts zu tun. Sie ist gläubige Christin und hat sich schon ihr Leben lang gewünscht, diesen Weg einmal zu gehen. Sie hat sich aber bisher noch nicht daran getraut, und irgendwann habe ich so für mich erkannt, ich bin der Einzige, der ihr diesen Wunsch in der Familie erfüllen kann, weil andere nicht mehr so leichtfüßig unterwegs sind oder auch gar keine Zeit haben. Und ich habe es für mich als Chance erkannt, als sie mich dann nochmals gefragt hat, als Chance, sie nochmal kennenzulernen, also sie zum ersten Mal richtig kennenzulernen, weil ich tatsächlich immer das Gefühl hatte, wir haben ein sehr oberflächliches Verhältnis und ich kenne sie nur in dieser Mutterrolle. Und das wollte ich unbedingt ändern, und deshalb habe ich mich recht blauäugig auf dieses Abenteuer eingelassen.
Mhm. Zur Blauäugigkeit hat auch die Gepäckfrage gezählt, denn sie schleppen unter anderem 2 Kilo Technikausstattung mit, Notebook, Ersatzakku und alles Mögliche, weil sie unterwegs Tagebuch schreiben wollten. Aber ich habe mich auch gefragt, war da auch schon der Gedanke dabei, es könnte ja ein Buch daraus werden?
Also ich habe für mich seit der Entscheidung 2016, dass ich so einen radikalen Schnitt in meinem Leben mache, aussteige erstmal aus den Medien und angefangen habe mit meiner 3-jährigen Vollzeit-Notfallsanitäter-Ausbildung.
Das war damals, haben Sie aufgehört beim ZDF zu arbeiten unter anderem, ne?
Genau, aus freien Stücken habe ich gesagt, ich möchte noch was ganz anderes lernen, noch mehr den Sinn suchen. Und da habe ich für mich gemerkt, es ist total wichtig, Tagebuch zu führen, weil ich auch in meinem Notfallsanitäter-Dasein viele Dinge gesehen habe, die unschön waren, die ich irgendwie für mich auch verarbeiten musste. Und da hat das Schreiben sehr geholfen. Deshalb schreibe ich sowieso seit Jahren jetzt permanent. Und es war für diesen Weg mir auch ganz wichtig, dass ich das notiere. So, aber erstmal für mich. Und ich habe halt den großen blauäugigen Fehler begangen, dass ich nicht so richtig auf das Gewicht geachtet habe. Ich schreibe immer Tagebuch digital und habe mir gedacht, ja, da kann ich meinen kleinen Laptop, den kann ich doch einfach mal mitnehmen in den Rucksack. Und deshalb war es so die Macht der Gewohnheit. Das würde ich natürlich nie mehr wieder machen. Also jetzt wäre es ein Block und ein Stift. Mhm. Aber da, weil ich mich so dran gewöhnt hatte und weil ich tatsächlich das Gewicht unterschätzt habe, habe ich das einfach mal mitgenommen. Aber der Plan, dieses Buch zu schreiben, war erstmal nicht da, sondern erstmal alles aufzuschreiben und meine Mutter besser kennenzulernen. Mhm.
Sie schreiben an einer Stelle, Sie würden mit dem Anglerhut, den Sie da unterwegs getragen haben, wie eine billige Harpe, ich bin dann mal weg, Kerkeling-Kopie aussehen. Ja. Und Harpe Kerkeling, der hat ja bei uns, glaube ich, das berühmteste Jakobsweg-Buch geschrieben. Es gibt aber noch eine Menge anderer Bücher. Ich habe mal nachgesehen. Also es gibt natürlich jede Menge praktische Reiseführer, aber es gibt auch eine ganze Menge persönliche Erfahrungsberichte von dieser Wanderung, dieser Pilgerreise. Haben Sie solche Bücher gelesen vor oder nach der Reise?
Leider zu wenig. Also ich kenne natürlich Harpes Buch, fand das auch ganz amüsant, habe das vor 19 Jahren gelesen, so lange ist das ja schon her, und seitdem dann aber auch nicht mehr angefasst. Also für mich war wichtig, dass das kein per se Jakobsweg-Buch ist, weil das gibt es ja schon. Also diese Pfade sind ausgetreten. Für mich war wichtig, dass es eigentlich ein Buch des Kennenlernens ist. Und ein Buch, das den Impuls aussenden soll, nochmal etwas mit den älter werdenden Eltern zu unternehmen. Nämlich nicht, wenn man noch Teenie ist oder gerade auszieht, sondern später sie nochmal richtig kennenzulernen. Und zwar länger als einfach nur ein Wochenende. Das war sozusagen der Kern des Ganzen, die Grundidee. Und der Jakobsweg ist irgendwie für mich nur eine Kulisse. Also natürlich eine besondere Kulisse, die auch ganz viel mit mir gemacht hat. Aber in der Entstehungsgeschichte des Buches, würde ich sagen, war zuerst die Idee des Kennenlernens da.
Und Sie erzählen jetzt in Ihrem Buch Tag für Tag von Ihrer Wanderung, ganz chronologisch, auch innerhalb der Tage, vom Aufstehen am Morgen, Wandern am Tage, Ankommen am Abend, total erledigt ins Bett fallen, sehr oft natürlich. Also wie ein Reisetagebuch im Prinzip. Haben Sie bei der Arbeit an dem Buch auch mal überlegt, könnte ich auch eine andere Form nehmen oder auch mal was ausprobieren?
Ja, ich habe schon überlegt, ob man das fiktionalisieren kann, aber es ist gut so, wie es ist. Es ist auf die 12, es ist auf den Punkt. Ähnlich wie mein Sachbuch zum Thema Seenotrettung. Ich war ja auch auf dem Mittelmeer unterwegs und musste das festhalten. Und solche Dinge, die so echt sind, die authentisch sind, die kann man nicht mehr oder konnte ich nicht mehr fiktionalisieren. Ich wollte sie erzählen, so wie sie sind.
Sie erzählen auch von Szenen, wo Sie und Ihre Mutter sich so richtig auf die Nerven gehen, wo Sie sich auch mal anschreien und dann auch mal eine Weile nicht miteinander reden. Das kommt schon auch vor, aber was wichtiger ist und was viel größeren Raum einnimmt, ist diese, ja, auch die Reise zueinander, die diese gemeinsame Wanderung auch ist. Was haben Sie denn Neues an Ihrer Mutter, an Ihrer über 70-jährigen Mutter entdeckt bei diesem Weg?
Ganz, ganz viel. Also sie ist viel stärker und witziger, als ich jemals gedacht habe. Und sie ist auch verletzlicher. Also gerade so eine Szene, nachdem wir 20 Kilometer durch die Hitze gelaufen sind, sie setzt sich hin auf einen Betonblock und fragt mich, wie weit noch. Ich runde schon ab und sage nur noch 9 Kilometer. Es waren, glaube ich, noch 10 oder 11. Und dann schaut sie mich an und sagt, was, so lange noch? Und fängt vor meinen Augen an zu weinen. Und das war ein ganz extremer Moment und ein ganz herausfordernder Moment auch für mich, weil mir da bewusst wurde in der Situation, ich habe meine Mama noch nie weinen sehen. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Und das war dann auch eine Situation, und das beschreibe ich dann auch, das versuche ich jedenfalls so zu beschreiben, dass die mich so überfordert hat, dass ich überhaupt nicht damit umgehen konnte. Insofern, das Normalste der Welt ist ja dann, seine Mutter zu umarmen und zu trösten. Und das konnte ich in der Situation nicht. Ich war wie festgefroren, weil mich das so erstaunt hat und überwältigt hat. Und ich habe das sehr langsam gemacht. Also ich bin dann langsam auf sie zu, aber da hatte ich auch schon den Moment verpasst. Sie ist wieder aufgesprungen, hat sich ihre Tränen weggewischt und ist dann weitergegangen. Ganz die Starke. Und das Trösten kam erst viel später. Aber es hat mir gut getan, beispielsweise in dieser Situation dann nochmal darüber zu schreiben und zu merken, sie wird es ja nochmal lesen. Und sie wird diese Erkenntnis, die ich habe in diesem Moment, wird sie selber nochmal mitbekommen.
Also Sie beschreiben ja, dass Sie Ihre Mutter eher wahrgenommen haben bis zu dieser Reise als eine, einmal sagen Sie, sie hat sehr auf Sekundärtugenden gepocht. Ja, alles musste immer ordentlich sein, rein sein, geregelt sein und so weiter. Da haben Sie eben ganz andere Seiten von ihr kennengelernt. Wie war das denn andersrum? Da sagen Sie, ja, ich habe das Gefühl, meine Mutter hält mich immer noch für so einen Chaoten, wie ich als Jugendlicher war, also auch unzuverlässig und solche Dinge. Wie hat sich der Blick Ihrer Mutter auf Sie gewandelt? Was haben Sie da von ihr gehört?
Also was ich mitbekommen habe, ist, dass sie sehr überrascht war, dass man mit mir ja auch sehr tiefgründige Gespräche führen kann. Und das ist tatsächlich, also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man das Bild voneinander nie abgegradet hat. Immer wenn ich sie vor dieser Reise besucht habe, war ich wieder der 15-Jährige in ihren Augen. Und sie war meine Mutter. Und jetzt begegnen wir uns ganz anders. Es ist eine ganz andere Augenhöhe.
Also hat auch nachhaltig was verändert jetzt über diese Wanderung selbst hinaus?
Total. Da ist ein ganz anderer Respekt da. Da ist ein ganz anderes Verstehen da. ein ganz anderes Glück auch miteinander. Wir sind ja dann auch wirklich nochmal losgezogen, weil wir Lust hatten aufeinander und auf das Wandern. Also wir haben nochmal letztes Jahr, sind wir diesen Zusatzweg gelaufen, Santiago de Compostela bis ans Ende der Welt, Cap Finisterre. Und das auch nur, weil wir einander so vermisst haben und weil uns auch das Wandern und das Pilgern so viel gegeben hat. Also wenn wir uns jetzt sehen, dann ist da ein ganz anderes Band da, eine ganz andere Vertrautheit.
Sie sind ja jetzt nicht irgendeinen Weg gegangen, sondern den Pilgerweg der Christenheit, den Jakobsweg eben. Und Sie erzählen auch, dass Sie eigentlich sehr katholisch aufgewachsen sind, Messdiener waren, Pfadfinder waren, dass Sie aber später aus der Kirche ausgetreten sind.
Ja.
Was hat denn jetzt diese Wanderung für Ihr Verhältnis zum Glauben und zur Kirche bedeutet?
Es gab wieder eine Annäherung. Also erstmal war ich völlig überwältigt, dass ich dreimal ein unfassbares Glücksgefühl gespürt habe während der Wanderung. Und das war auch nicht nur kurz da, sondern das hat stundenlang angehalten. Und das kann ich mir bis heute nicht erklären. Es war für mich mehr als die Summe der Teile. Und wenn man sagt, Spiritualität ist eben etwas, was mehr ist als die Summe der einzelnen Teile, dann war es genau das. Ich war sehr oft in Kirchen. Ich habe da sehr viel Ruhe gespürt, Gelassenheit, die Geschichte gespürt in den Kirchen und habe mich immer sehr beseelt gefühlt. Und ich habe auch am Ende der Wanderung eine Nachricht bekommen, dass ein sehr enger Schulfreund von mir nicht mehr lang auf dieser Erde weilen wird. Und diese Nachricht hat viel mit mir gemacht. Ich war erst so ein Beobachter auf diesem Weg und war eher für meine Mutter da. Und der Begleiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie gut es tut, nicht alleine zu sein, wie gut es tut, zu wandern. Und ich habe dann plötzlich auch in den Kirchen eine Kerze angezündet und habe angefangen zu beten und habe dieses Konstrukt Glauben nochmal intensiver verstanden, dass das einfach einen unglaublichen Halt geben kann und dass das gut ist, dass es das gibt.
Jetzt reden wir hier in der Woche miteinander, in der der Papst gestorben ist, heute zum letzten Mal besucht werden kann im Petersdom. Sie schreiben auch, dass Sie bei Ihrem Abschied von der Kirche früher besonders mit dieser Institution Kirche gehadert haben, auch mit Missbrauch in der Kirche. Wie hat Sie das jetzt anders bewegt, dass der Papst gestorben ist nach dieser Reise?
Das ging mir schon näher, weil er auch als Mensch, auch wenn er in den Strukturen nichts verändern konnte, war er jemand, den ich teilweise sehr beeindruckend fand. Also Papst Franziskus hat ja als ersten Besuchsort außerhalb die Insel Lampedusa gewählt. Das war 2013, um eben auf das Schicksal der Geflüchteten hinzuweisen. Auch ein Thema, das mir sehr nahe geht. Und das werde ich ihm einfach nicht vergessen. Und deshalb geht mir der Tod des Papstes auch nah, nicht nur deshalb und meiner Mutter sowieso. Also mit der habe ich tatsächlich, nachdem die Nachricht an dem Morgen rauskam, länger telefoniert. Sie ist gläubige Christin und ihr hat das so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Also sie war sehr traurig und hofft, dass es jemanden gibt, der in diese Fußstapfen nachfolgen kann und der dann aber auch tatsächlich etwas an der Struktur verändern kann in Zukunft.
Tobias Schlegel hat ein Buch geschrieben über das Wandern auf dem Jakobsweg. Leichtes Herz und schwere Beine mit Mama auf dem Jakobsweg. Im Piper Verlag ist das Buch erschienen mit 220 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Schlegel.
Vielen Dank zurück.
Neue Krimis.
Auf unserer Deutschlandfunk Kultur Krimi-Bestenliste steht in diesem Monat auch ein Buch von einem deutschen Krimi-Urgestein von Frank Göhre. Der ist schon über 80, aber er liefert nach wie vor beste Krimi-Qualität. Und sein neuer Kriminalroman, der steht auf Platz 5 unserer Bestenliste. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtche, der kann Ihnen sagen, warum.
Neue Krimis.
Frank Göhres neuer Roman heißt Sizilianische Nacht und wie der Name nahelegt, spielt er in Palermo, allerdings nicht in der Gegenwart, sondern 1933. Und da steht gerade das Fest der heiligen Rosalia, der Schutzheiligen von Palermo, an. Und dahin reist ein Franzose namens Jean-Paul Durand, der sich spirituelle Heilung von der heiligen Rosalia verhofft. Das hat er auch nötig, denn der gute Jean-Paul Durand ist zwar steinreich, ist so ein verspäteter Dekadent, so ein ferner Verwandter von Figuren wie Oscar Wilde oder Freund von Marcel Proust ist er auch. Er ist steinreich, er ist ein Schachgenie, er ist ein Erfinder, er ist hypersensibel, er ist Masochist, er ist bisexuell und drogenabhängig ist er auch noch. Man steigt nicht irgendwo ab, sondern man steigt im Grand Hotel et de Palme ab, ein Luxushaus, das es auch heute noch gibt. Und um ganz nah seiner verehrten Rosalie zu kommen, schließt der Durand Bekanntschaft mit zwei Herren, die einer sehr ehrenwerten Gesellschaft angehören und die entzückt sind von seiner neuesten Erfindung. Und diese neueste Erfindung ist ein Supercaravan für luxuriöses Reisen. Eigentlich ein ganz toll aufgepimptes Wohnmobil. Und die Herren, die ehrenwerten Herren, hätten das natürlich gerne gekauft. Am liebsten zum Nulltarif, aber das sagen sie nicht. Und so endet die Geschichte am 14. Juli 1933, denn da ist der gute Herr Durand tot. Wenn man jetzt mal genauer hinguckt und sich die Kontexte anguckt, dann wird's ganz spannend. Das Grand Hotel et de Palme spielt eine große Rolle. Denn in diesem Grand Hotel ist am 13. Juli 1933 der surrealistische Autor Raymond Roussel gestorben. Das ist ein Autor, der nämlich wie unsere Figur Schachgenie war, Weltreisender war, Pierre Loti und Jules Verne-Romane geliebt hat, ganz eben wie unser Durand. Vielleicht kennt man heute noch seinen Roman Locus Solus, ich fand den damals großartig. Und in diesem Grand Hotel et de Palmes ist noch mehr passiert, denn da hat zum Beispiel Richard Wagner sein Parzival komponiert und später hat der berühmte Lucky Luciano dort sein Hauptquartier aufgeschlagen, als man ihn nämlich aus den USA rausgeschmissen hat und er dort in Sizilien untergekommen ist und die ganzen Allianzen geschmiedet hat zwischen Mafia und US-amerikanischer Cosa Nostra. Also das ist alles sehr besetzt. Und so wird dann aus so einer kleinen fiesen Mordgeschichte so ein richtig Stückchen spekulative Literaturgeschichte, so eine palamitanische Stadtgeschichte und eine Kulturgeschichte von Mafia und Cosa Nostra. Und das Ganze auf knapp 150 Seiten. Das ist hochkonzentriert, pitch black und sehr, sehr intelligent.
Der neue Kriminalroman Sizilianische Nacht von Frank Göhre im Verlag Culture Books ist der erschienen mit gut 150 Seiten. 17 Euro ist der Preis und das Buch steht auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste im April. Die ganze Liste mit 10 besonders guten neuen Krimis, die finden Sie auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Niemand kommt rein und setzt sich hin. Auf dem Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wäre ich geworden? Gäb es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört.
Der Walzer für Niemand von der Schweizer Musikerin Sophie Hunger und unter dem gleichen Titel hat sie im Verlag Kiepenheuer und Witsch ihren ersten Roman veröffentlicht. Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion hat das Buch gelesen und ist jetzt im Studio. Hallo Wiebke.
Guten Morgen Frank.
Wenn der Roman Ähnlichkeiten hat mit den Songs von Sophie Hunger, wir haben ja eben gerade einen gehört, dann muss das ein schräges, ein verspieltes, rätselhaftes Buch sein. Ist das denn so?
Das ist absolut so. Du hast schon so ein paar Attribute genannt, die ich sofort teilen würde. Man könnte vielleicht noch sagen, der Roman ist auf so eine sanfte Weise traurig, er ist auch hochpoetisch und man kann es aber auch ein bisschen konkreter fassen. Das ist ein Künstlerinnenroman, der Roman einer Künstlerinnenwerdung, es ist ein Coming-of-Age-Roman, es ist der Roman einer weiblichen Selbstfindung und Selbstbehauptung. Es ist auch der Roman einer Freundschaft oder, und da bin ich jetzt gleich bei dem Rätselhaften, was du schon erwähnt hast, womöglich ist es auch gar nicht so sehr der Roman einer Freundschaft, sondern der Roman der Erfahrung einer existenziellen Einsamkeit.
Das musst du jetzt erklären. Freundschaft und Einsamkeit, wie geht das da jetzt zusammen?
Ja, das geht zusammen durch die beiden Figuren, die zentral sind in diesem Roman. Da ist auf der einen Seite die Erzählerin. Das ist eine Tochter von Militärattachés, also von Diplomaten mit militärischen Aufgaben. Also ein Kind, das in seiner Kindheit sehr viel umziehen muss. Das hat dieses Kind, dieses Mädchen übrigens mit so viel Hunger gemein. Überhaupt hat diese Erzählerin eine große biografische Nähe zur Autorin. Und dieses Kind hat eine sehr frühe Leidenschaft für die Musik, die streift so durch diese Wohnung, hört Platten. Und das ist eben so ein Kinderleben, in dem Erwachsene kaum eine Rolle zu spielen scheinen, aber dafür ein ganz enger Freund. Niemand nennt sie diesen Freund, wenn sie von ihm spricht, oft spricht sie aber auch von einem Wir. Und mit dem teilt sie auf der einen Seite diese Unbehaustheit als Diplomatenkind. Da wohnt man ja nicht in der eigenen Wohnung, sondern so in Schweizer Residenzen, streift durch so große Säle und sitzt auf fremden Möbeln. Sie sagt einmal wie in so einer Theaterkulisse, denn niemand ist dann beispielsweise auch der Einzige, der da ist, als sie ihre erste Periode bekommt und dann denkt, was macht man denn jetzt? Und mit dem verbindet sie vor allen Dingen aber eben diese Liebe zur Musik und die beiden schauen dann immer besonders auf diesen Platten, die sich so drehen auf diesem Plattenspieler und das ist im Grunde dann auch das poetologische Prinzip dieses Romans.
Das Drehen, die Kreisbewegung, das heißt der Roman dreht sich auf eine Weise auch im Kreis?
Ja, der dreht sich, man könnte sagen, er dreht sich im Kreis. Er beginnt beispielsweise mit einer Initiations- und Geburtsszene, mit der er dann auch aufhört. Schließlich aber, es ist auch wie so ein Prinzip, was Sophie Hunger gleich am Anfang etabliert als Modus einer bestimmten Weltwahrnehmung oder auch eines Erzählens von Welt. Da heißt es nämlich bei ihr, Geschichten, also das linear erzählte, das hätte etwas Erstickendes und Ekelerregendes geradezu. Mhm. Und stattdessen, und das muss ich jetzt einmal kurz vorlesen, weil es so schön ist, schreibt sie dann erlösend und erhaben hingegen das Spiel der Nadel auf dem Plattenspieler, wenn sie absetzte oder sich federleicht verschieben ließ. Entweder nach innen oder nach außen, nicht zurück oder vor. Der Nadelstift gleicht einem kleinen Mund, nein, einer Ohrmuschel, nein, einer Pupille, unter allen Umständen aber einer sacht geöffneten Körperstelle empfindlich wie eine frische Wunde. Da sieht man eben auch schon, dass diese Kindheit jetzt nicht aus so einer vermeintlich authentischen Kinderperspektive erzählt wird, sondern fast traumgleich, ganz dicht und eben auch dann große und grundsätzliche Fragen reflektiert.
Und du hast gesagt, es ist der Roman einer Künstlerinnenwerdung, also die Erzählerin wird Künstlerin. Und was wird aus Niemand? Wo bleibt der?
Genau, da bin ich jetzt bei der Einsamkeit und auch wieder bei dem Rätselhaften. Der Niemand verschwindet immer mehr aus dem Leben der Erzählerin, also er verliert an Bedeutung und zugleich wird er literarisch immer konkreter, immer sinnlicher und er kriegt dann auch, also tritt aus diesem Wir aus und entwickelt eine Eigeninitiative. Beispielsweise ist er dann derjenige, der die Erzählerin zu so einem Nachwuchswettbewerb nach Paris ins Bataclan fährt, in einem Ford Futura, aber im Grunde viel zu langsam fährt, denn in Paris dann auch immer stoisch in die falsche Richtung, sodass sie fast zu spät kommt. Man merkt es eigentlich auch schon ein bisschen früher, dieser Niemand, da gibt es zahlreiche Hinweise im Text, der ist vermutlich gar keine reale Person, sondern ist so ein imaginärer Freund, den sich Kinder ja oftmals schaffen und natürlich gerade Kinder, die einsam sind. Und es ist so eine Externalisierung dieser Einsamkeit, die dann zunehmend durch das Künstlerinnenwerden, also durch die Musik ersetzt wird. Der Name Niemand spricht natürlich auch schon dafür und vielleicht auch das ganz Lebenspraktische, weil natürlich zieht eine Diplomatenfamilie nicht mit einer anderen Diplomatenfamilie um.
Und dieser Niemand, wenn du sagst, der gewinnt auch so ein Eigenleben und dazu scheint mir zu gehören, laut Klappentext soll dieser Niemand dann auch eine Obsession entwickeln für Volkskunde und zwar die Volkskunde der Walserinnen in der Schweiz. Was spielt das denn noch für eine Rolle in diesem Roman?
Ja, das ist ganz interessant. Diese vermeintlichen Forschungsnotizen von Niemand, die sind so als eigenständige Kapitel in den Roman eingefügt, typografisch abgesetzt in so einer Schreibmaschinenanmutung. Und zum einen hat es dann wiederum mit diesem spielerischen, musikalischen Prinzip des Erzählens zu tun, weil von Walzer ist es natürlich nicht weit hin zu Walser. Mhm. Übrigens auch zu Robert Walser, diesem Schweizer Schriftsteller, für den diese assoziative, spielerische Lautverschiebung als Grundlage des Erzählens auch ganz typisch war. Und dann wiederum auch zu den Walserinnen. Und dazu muss man wissen, dass diese alemannische Volksgruppe auch zu den Vorfahren von Sophie Hunger und damit auch zu den Vorfahren der Erzählerin gehörten. Und das werden so ganz robuste Frauen, so werden die geschildert. Und dann, jetzt füge ich noch eine Sache hinzu, es gibt auch so kleine Zeichnungen noch in dem Roman, minimalistische Zeichnungen weiblicher Körper, die wirken so, als wären sie so mal eben aus so Skizzenbüchern herausgetrennt. Und das fügt sich dann auf so ganz wunderbare Weise zu einem Ganzen, weil in diesem Roman geht es eben darum, was ist die Herkunft einer Künstlerin, was sind ihre Voraussetzungen, was ist ihr Weg. Und Sophie Hunger erkundet das in Walzer für niemand eben so auf verschiedenen Bild- und Tonspuren.
Genau, in dem Roman, der im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, Walzer für niemand von Sophie Hunger, 192 Seiten hat das Buch, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wiebke Porumka.
Straßenkritik.
Mein Name ist Felix Bartisch, ich komme aus Augsburg. Mein Lieblingsbuch ist von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Es geht im Prinzip darum, dass die Erde zerstört wird von Vogonen, von einer außerirdischen Rasse quasi. Und wie dann ein paar Menschen überleben und im intergalaktischen All weiterleben und immer versuchen herauszufinden, warum die Erde zerstört wurde. Im Endeffekt ist es ein bisschen eine Analogie für unsere Gesellschaft und wie wir mit unserem Planeten umgehen, aber total übertrieben und aufgeblasen. Also die ersten drei Teile habe ich zweimal gelesen, den vierten und fünften jeweils einmal, aber die kann man auf jeden Fall alle nochmal lesen. Man versteht viel mehr die Zusammenhänge, wenn man es öfter liest, und das finde ich eigentlich ganz cool daran.
Felix Bartitsch, der liest in Augsburg Per Anhalter durch die Galaxis, den ersten Band der fünfbändigen intergalaktischen Trilogie von Douglas Adams. Im Verlag Keine und Aber ist die Übersetzung des Buches von Benjamin Schwarz erschienen. Gibt es als Taschenbuchausgabe mit 240 Seiten für 14 Euro. Wir schauen uns hier in dieser Büchersendung gerne neue Ideen an, wie man Bücher in die Welt bringen kann, in komplizierten Zeiten fürs Büchermachen, mit einer schwierigen Wirtschaftslage, einer nicht weniger schwierigen Kulturförderungslage. Und wir haben uns heute jemanden von einem besonderen Verlag eingeladen, vom ETC Verlag. Und der ist insofern besonders, als er unabhängig, ehrenamtlich und solidarisch funktionieren soll. So sagt das der Verlag selbst. Und zum ETC Verlagskollektiv gehört Nell Freider. Seien Sie willkommen hier bei uns.
Danke. Hallo. Für die Einladung.
Ein ehrenamtlich betriebener Verlag. Warum haben Sie sich denn für so einen Weg entschieden, also für einen Verlag zu arbeiten, ohne Geld dafür zu bekommen?
Also in der Literaturbranche ist es ja nicht ganz so einfach, Geld zu verdienen, und viele Gründungsmitglieder wussten das sehr genau, haben auf die eine oder andere Art und Weise schon mal mit dem Buchbetrieb zu tun gehabt und gleichzeitig so einen Wunsch danach gehabt, nochmal literarische Vielfalt und Diversität einfach mehr zu ermöglichen, und genau mit dem Wissen, dass es eben um knappe Ressourcen geht und mit der Idee, dass AutorInnen bezahlt werden sollten, gleichzeitig aber auch mit der Voraussetzung, dass wir alle Brotjobs hatten, mit denen wir Geld verdienen konnten, haben wir gesagt, das ist was, wo wir uns sozusagen das leisten können, unbezahlt zu arbeiten, um eben noch Bücher auf diesen Markt zu bringen, die sonst vielleicht gar nicht existieren würden.
Mhm. Und Sie haben im Jahr 2022 den Verlag gegründet, Sie und die anderen im ETC-Kollektiv. Da war ja Corona noch nicht vorbei, aber die Preise, wenn ich es richtig erinnere, für Papier waren schon deutlich nach oben gegangen. Es gab eine starke Inflation. All das hat Sie offenbar nicht abgeschreckt.
Die Vorbereitung für den Verlag haben ja schon, ich glaube, 2019 gestartet. Wir haben uns dann, die Corona-Pandemie hat uns da tatsächlich auch ziemlich rausgebracht und aus dem Konzept gebracht, gerade was so Treffen damals auch noch in Präsenz anging. Das mussten wir dann alles neu aufstellen mit digitalen Treffen. Und ich habe immer den Eindruck, es ist ganz gut, dass wir erst nach dieser Preiskrise eigentlich an den Markt gegangen sind, weil wir keinen alten Zeiten hinterher trauern. Wir sind sozusagen genau und direkt in diese Situation gestartet, haben immer mit diesen Preisen kalkuliert und mussten sozusagen immer schauen, dass wir in dieser Marktsituation eben auch bestehen können.
Und wie, also Sie sparen ja sozusagen an den Honoraren oder am Geld, ist einfach die Leute, die für den Verlag kriegen würden. Das müssen Sie nicht zahlen, aber trotzdem kostet ja das Büchermachen eine Menge Geld. Wie funktioniert Ihre Finanzierung?
Genau. Also was Sie schon richtig gesagt haben, ist, das Ehrenamt ist Teil des Finanzierungskonzepts. Ansonsten könnte der Verlag tatsächlich nicht überleben. Das könnten wir nicht bezahlen. Wir haben uns damals entschieden, eine UG zu gründen, also eine Mini-GmbH mit einem gewissen Stammkapital, mit dem die Organisation arbeiten kann. Und am Ende des Tages kalkulieren wir unsere Titel gerade so, dass sie nach Abzug der Kosten, also Druck, das, was wir an Marketingkosten noch extern haben, wobei wir auch sehr viel selbst machen, und AutorInnen, Übersetzungshonoraren, die Titel weitestgehend sozusagen kostenneutral, also am Ende auf null rauslaufen, wir jetzt damit keine Gewinne gemacht haben, aber auch keine Verluste.
Schauen wir uns mal die Bücher an, die Sie machen. Sie haben drei Titel stehen in Ihrem Programm. Das war einmal die Anthologie Realitäten, 30 queere Stimmen, eine Sammlung deutschsprachiger queerer Stimmen eben. Dann eine echte Entdeckung, ein Buch, das wir auch hier in der Lesart besprochen haben, von Joan Nessel. Das ist eine jüdische Autorin und Bürgerrechtlerin aus den USA. Ein umfangreicher Essayband, den Sie da rausgebracht haben. Beides waren viel beachtete Bücher, die Sie da veröffentlicht haben. Und jetzt am kommenden Montag wird ein Debütroman im ETC-Verlag erscheinen von Carina Papp. Zungenbrecher heißt der. Man merkt schon, das sind von ihrer Form her auf jeden Fall sehr unterschiedliche Bücher. Was macht die jetzt zu ETC-Büchern?
Genau. Die Form des ersten Buches war einfach auch unserer Gründung geschuldet. Wir wussten direkt, dass wir keine 3, 4, 5 Titel in einem Programm realisieren konnten, wollten aber auch niemandem diese Bürde auferlegen, unsere erste Erscheinung für ein ganzes Jahr sozusagen zu sein oder auch unsere einzige, haben uns da dann direkt für ein Sammelband entschieden. Das war sozusagen der Grund für den ersten Titel. Joan Nessel und Carina Papp, die beiden Titel sind einfach entstanden durch Gespräche mit Menschen, die wir geführt haben, wo wir herausgefunden haben, das sind Titel, die zu uns passen, aber auf einer inhaltlichen Art und Weise. Also es sind Titel, in denen wir Geschichte aus Communities erhalten können, in denen wir Gesprächsanlässe bieten können, in denen wir einfach ja literarische Vielfalt darstellen können.
Jetzt gibt es sowas, also das ist ja auch ein kollektiver Verlag, den Sie da machen. Das gab es immer mal wieder in der Verlagsgeschichte. Wagenbach Verlag ist so ein berühmtes Beispiel, der als Kollektivverlag gestartet ist und sich dann irgendwann umgewandelt hat in einen normalen Verlag sozusagen. haben Sie sich auch umgeguckt, was es für Erfahrungen gibt mit kollektiver Verlagsführung, um vielleicht eben nicht nach ein paar Jahren aufgeben zu müssen in dieser Form?
Sowohl als auch. Also natürlich gibt es Vorbilder, Wagenbach, aber auch Unrast, Edition Assemblage, die in kollektiven Konstellationen gearbeitet haben. Und die kannten wir natürlich. Und wir haben uns aber damit auch nicht überbeschäftigt. Und ich sage immer, das war auch ganz gut, weil sonst hätte man vielleicht mehr Angst vorm Scheitern gehabt. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel auch dann auch aus uns raus entwickelt. Aber natürlich gibt es diese Tradition und in der ordnen wir uns auch ein. Und die ist ja auch nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel bei dem Verlag, bei dem Joan Nessel erschienen ist. Der existiert seit 50 Jahren, übrigens auch ehrenamtlich. Mhm. Und da gibt es einfach eine reiche Tradition in der Literaturbranche.
Jetzt haben wir noch ein Stichwort noch nicht aufgegriffen aus Ihrer Selbstbeschreibung, der Verlagsselbstbeschreibung, solidarisch. Was heißt denn solidarisch? Mit wem solidarisch?
Das drückt auch aus, dass wir einfach nicht in so einer Haltung sein wollen, die, ich sag mal, den Markt als etwas Begrenztes begreift, sondern dass wir solidarisch mit Akteuren der Literaturbranche sein möchten, sei das mit AutorInnen, aber auch mit anderen Verlagen. Also wir sind da nicht in der Denkweise, dass wir glauben, dass wir uns da gegenseitig etwas wegnehmen, sondern hingegen eher da, dass wir denken, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, um eben gemeinsam diese literarische Vielfalt aufrechtzuerhalten.
Wobei jetzt Leute, die vom Büchermachen leben, vielleicht sagen, na, ich empfinde das nicht als solidarisch, dass da Leute, dass die einen Brotjob haben, das im Ehrenamt machen.
Das ist jetzt, ich glaube, wir nehmen da wirklich niemandem was weg. Also ich denke nicht, dass der Markt so begrenzt ist, dass wir sagen können, das klaut jetzt irgendwie einem großen Verlag sowieso nicht. Dafür sind einfach die Machtverhältnisse und auch die Einkommensverhältnisse wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und in der Breite ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass ja ganz viele, da sind wir auch nichts Besonderes, das ehrenamtlich oder sehr prekär machen. Und ich glaube, die Realität ist, viele Verlage sind tatsächlich auch kaputt gegangen oder gibt es nicht mehr. Und ich glaube einfach, da müssen wir wieder Aufbauarbeit leisten.
Sagt Nell Freider vom ETC-Verlag über das ehrenamtliche und kollektive Verlegen. Und aktuell erscheint jetzt am kommenden Montag bei ETC der Debütroman von Carina Papp mit dem Titel Zungenbrecher. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.